HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Es ist ein Thema, das auch die Hessen beschäftigt. Das Verbot der organisierten Sterbehilfe wird vor dem Bundesverfassungsgericht neu verhandelt. Es geht um 6 Verfassungsklagen von Ärzten, Sterbehilfevereinen und schwer erkrankten Einzelpersonen. Vor allem sie wollen geltend machen, dass sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Grundgesetzes ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ableiten lässt. Und bei diesem Recht müsse es auch möglich sein, die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. In Deutschland war 2015 jede Art von wiederholter Sterbehilfe, ob kommerziell oder nicht, verboten worden. Daher befürchten Ärzte, sich bei der Behandlung todkranker Menschen strafbar zu machen. Aber wie sehen Schwerkranke selbst die Sterbehilfe? Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt hat eine schwerkranke Frau in einem Offenbacher Hospiz besucht.
Es ist ein schöner Frühlingstag im Hospiz Fanny de la Roche in Offenbach. Die Sonnenstrahlen fallen durch die transparenten Vorhänge und die bodentiefen Fenster. Die Bewohnerin des Zimmers kann in den Garten hinausschauen. Die 70-Jährige ist seit knapp einer Woche hier. Sie hat Krebs im Endstadium. Die Krankheit hat ihr zugesetzt. Trotzdem ist heute ein guter Tag. Sie lächelt und fühlt sich wohl. Sie möchte ihren Namen nicht nennen, ist aber bereit, über ihre ganz persönlichen Gedanken zum Tod und zum Sterben zu sprechen.
Da habe ich mir schon ganz lange Gedanken drüber gemacht. Und ich habe keine Probleme mit dem Sterben. Ich denke, das Sterben gehört einfach mit dazu.
Seit 5 Jahren, also seit der Diagnose, beschäftigt sie sich mit dem eigenen Tod. Heute ist sie froh, dass sie noch lebt. Aber es gab schon Tage, an denen sie froh gewesen wäre, wenn ihr Leben geendet hätte.
Wenn es einem richtig schlecht geht, wie jetzt, ich muss sagen, die Tage vorher im Krankenhaus, da habe ich jeden Tag drum gebetet, lieber Gott, lass mich sterben. Aber hier geht's mir jetzt wieder so gut, dass ich auch sage, ach, ich kann noch ein paar Tage da bleiben.
An guten Tagen wie diesen ist die 70-Jährige froh, dass sie noch da ist. Sie freut sich über Besuche von ihrem Mann, den Kindern und Enkelkindern. Obwohl gerade alles verhältnismäßig gut bei ihr ist, hätte sie trotzdem gerne die Möglichkeit, auch in Deutschland Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich denke schon, das wäre nicht verkehrt. Es ist natürlich hier in Deutschland ein schwieriges Thema. Aber trotz allem denke ich, es geht mir verhältnismäßig gut. Ich kann meine Hände bewegen, ich kann selber was trinken. Also ich kann ja noch vieles selber. Aber wenn man das alles nicht mehr kann, es gibt ja Menschen, denen geht es noch schlechter wie mir. Von daher denke ich, so verkehrt ist es nicht, wenn man da was zu sagen hat.
Selbstbestimmt sterben, das ist der Schwerkranken wichtig. Denn jeder, der so schwer krank ist, sollte die Wahl haben, wann das Leben endet, findet sie.
Ein Beitrag von Anne-Kathrin Hochstratt. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, das ist schwierig, vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Hat man eine gefunden, ist es umso ärgerlicher, wenn einem dann die Wohnung gekündigt wird. Denn macht der Vermieter zum Beispiel Eigenbedarf geltend, dann muss der Mieter raus. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich derzeit mit 2 Fällen, in denen der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat. Reporter Heiko Schneider berichtet über eine betroffene Familie aus dem Main-Kinzig-Kreis, der es genau so geht.
Durch die vielen großen Fenster ist es hell in Alinas Wohnung. Dunkler Laminatboden, an der Wand ein weißes Regal mit Fernseher, Heimkinoanlage und gegenüber eine schwarz-graue Couch. Es wirkt schick, gemütlich, heimelig.
Ich habe mich super gefreut. Ich habe mich wohlgefühlt, weil ich natürlich alles so eingerichtet habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Verhältnis zwischen mir und meiner Vermieterin war auch alles okay. Es hat rundum gepasst. Jetzt kann es laufen, dachte ich.
Dachte sie. Alina spricht in der Vergangenheit, denn mittlerweile hängt der Haussegen schief. Die Vermieterin hat ihr gekündigt nach 2 Monaten. Begründung: Eigenbedarf.
Ich habe natürlich erstmal mich setzen müssen. Ich war schockiert und habe zunächst einmal meine Eltern angerufen, weil ich überhaupt nicht wusste, was soll ich jetzt machen und ob das überhaupt rechtens ist. Ja, kam etwas überraschend.
Die 22-Jährige hat die Zwei-Zimmer-Wohnung in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis zusammen mit ihren Eltern 3 Monate lang renoviert. Wände gestrichen, Küche repariert, neue Böden verlegt. Zeit und Kosten, auf denen Alina jetzt sitzen bleiben soll. Die Pflegerin hat schlaflose Nächte, denn immer wieder erhält sie neue Schreiben der Vermieterin. Kündigungsschreiben sind es mittlerweile 4. Die Message ist klar, Alina soll raus.
Man hat Angst, man hat unruhige Nächte, man findet schlechten Schlaf, weil man so unter Druck gesetzt wird.
Auch Alinas Eltern sind entsetzt.
Wir finden es vollkommen ungerecht und unfair. Wir haben der Frau eine komplette Wohnung neu renoviert, die ist in einem Top-Zustand jetzt. Sondern heißt es, tschüss, ihr könnt gehen.
Wir hätten auch nicht für möglich gehalten, dass das rechtlich eventuell möglich ist.
Nach Angaben des Mieterbundes Hanau und der Anwältin der Familie ist Alinas Fall ein besonders krasser. Dennoch könnte Alinas Vermieterin wegen des Eigenbedarfsanspruchs Recht bekommen. Noch ist das zwar nicht entschieden, trotzdem sucht Alina bereits nach einer neuen Wohnung und hofft,
dass wir da nicht noch mehr Ärger haben, dass ich so schnell wie möglich meine Ruhe finden kann und wieder gescheit in meinem Bett schlafen kann.
Die Mieterin soll raus wegen Eigenbedarf. Heiko Schneider über einen Fall aus dem Main-Kinzig-Kreis. In Limburg ist das Diözesanmuseum um eine Attraktion reicher. Denn das Museum ist offiziell erweitert worden auf Teile der umstrittenen Bischofswohnung. Unter anderem wegen der hohen Kosten für den Bau der Wohnung musste der frühere Limburger Bischof Thebart von Elst das Bistum ja verlassen. Jetzt können die Besucher in die neuen Ausstellungsräume und sich umschauen. Reporterin Lisa Gessner war dort.
Das Diözesanmuseum in Limburg. Zugegeben, das klingt nicht unbedingt nach der ersten Adresse für einen Sonntagsausflug, aber mit der neuen Ausstellungsfläche dürften die Besucherzahlen ansteigen. Das Museum ist jetzt verbunden mit der fast sagenumwobenen Bischofswohnung, die für einige Besucher einen, sagen wir, gewöhnungsbedürftigen Stil hat.
Steril irgendwie.
Modern. Gelungen. Das sind 2 Seiten. Aber als Wohnung fühle ich mich eingebaut.
Küche, Arbeits- und Wohnzimmer im Erdgeschoss der Wohnung gehören jetzt zum Museum. Rund 140 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche. Das freut natürlich Museumsleiter Matthias Kloft.
Sie werden in den neuen Räumen vor allem einen Gang durch die Diözesangeschichte machen. Auch ganz modern. Mit einem Touchscreen können Sie etwa 130 Objekte vom Beginn des Bistums Limburg bis zur Weihe von Bischof Betzing anschauen und dabei vielleicht noch ein bisschen etwas über die Geschichte des Bistums Limburg lernen.
Die 130 Objekte sind ausgestellt in einem deckenhohen Bücherregal im Arbeitszimmer. Im Wohnzimmer haben eine riesige neapolitanische Krippe und Skulpturen einen Platz gefunden. Und auch die Privatkapelle des früheren Bischofs ist ab sofort zugänglich. Das Untergeschoss der Wohnung mit der berühmt-berüchtigten Badewanne wird vom Museum jetzt als Depot genutzt. Der jetzige Bischof Georg Betzing wollte nicht in der Wohnung leben, wollte aber, dass sie genutzt wird. Und diese neue Nutzung gefällt den Besuchern.
Ich fand es super toll. Also es ist eine tolle Erweiterung vom Museum und also wirklich schön gemacht.
Ja, ich finde es schön, dass man jetzt das Haus hier sehen kann, dass jeder hier rein kann und mal gucken kann, wie sieht es eigentlich wirklich aus.
Man hat diese Räumlichkeiten jetzt einer sinnvollen Nutzung zugeführt und das finde ich richtig gut. Ja.
Wer soll hier wohnen? Und es war inhaltlich so aufgeladen, man kann ihn nur der Öffentlichkeit zugänglich machen. Alles andere wäre ein falsches Signal gewesen.
Und zum Schluss beweist das Bistum auch noch einen gewissen Sinn für Ironie. Katharina Kaspar und die Armut im Westerwald, so heißt die neue Ausstellung im Museum. Beides, die Armut im Westerwald und den sogenannten Protzbau, gibt es zu sehen für einen Eintrittspreis von 3 €.
Ein Beitrag von Lisa Gessner. In Rüdesheim hat die Polizei einen mutmaßlichen Giftmischer festgenommen. Der 48-Jährige soll versucht haben, eine Familie zu vergiften und es waren sogar Bekannte von ihm. Das Erstaunliche an der Geschichte ist, der Mann saß bereits mehrere Jahre in Haft, weil er in Süddeutschland schon einmal ein Ehepaar vergiftet hat. Andrea Bonhagen in Wiesbaden hat den Fall verfolgt und wir wollten von ihr wissen, was man denn bisher über den neuen Fall schon weiß.
Der Mann soll Gift ins Essen getan haben, und zwar in die Nudelsuppe. Diese Suppe wollte die Familie nicht selbst essen, sondern hat sie an die Hunde verfüttert. Die Familie selbst, Eltern und ein Sohn, hat so nichts von dem Gift abbekommen. Es gibt Zeitungsmeldungen, danach haben die Hunde der Familie auch schon vergiftete Wurst und vergiftetes Schweinemett gefressen. Das soll im November und im März gewesen sein. Nach der Nudelsuppe sind die Hunde offenbar sofort in die Klinik gekommen. Das war wohl eine hohe Dosis.
Und wie konnte der Mann eigentlich das Essen vergiften?
Das Haus liegt in der Rüdesheimer Siedlung Windeck, etwas abgelegen in der Nähe von einem Wäldchen. Möglicherweise war die Tür in dem Moment nicht abgeschlossen oder der Mann hat einen anderen Zugang gefunden. Er soll vermummt gewesen sein und er ist danach nochmal zum Haus gekommen. Die Polizei hatte Kameras aufgestellt und der Mann ist dann erkannt worden. Warum er versucht haben soll, die Familie zu vergiften, ist nicht bekannt. Auch nicht, woher er das Gift haben könnte. Bei dem alten Fall, der fast 20 Jahre her ist, sagte er, er habe das Gift in Ulm von einem Unbekannten gekauft. In dem Fall war es Arsen oder genauer Calciumarsenat. Welches Gift das in Rüdesheim war, muss noch untersucht werden.
Was noch über den alten Fall bekannt ist, wollten wir auch von unserer Reporterin wissen.
Damals, so schreibt das die Augsburger Allgemeine, hat der Mann bei seiner Freundin und deren Eltern gelebt. Der Mann, der jetzt festgenommen worden ist, hatte damals eine Wanze ins Schlafzimmer der Eltern gesetzt. Das ist aufgeflogen, er musste ausziehen, aber er hatte einen Nachschlüssel, hat sich ins Haus geschlichen und Arsen ins Abendessen gemischt. Und zwar über 2 Monate. Der Vater der Freundin hatte dann Vergiftungserscheinungen, konnte nur noch im Rollstuhl das Haus verlassen. Der Hausarzt hat Verdacht geschöpft. Und die Fahnder haben eine Videokamera in der Küche installiert. Und dann wurde der Mann, heute 48, damals 30, auf frischer Tat ertappt. Er ist im Landkreis Neu-Ulm in Bayern dann zu 13,5 Jahren Haft verurteilt worden. Eine schwere psychische Störung ist damals nicht diagnostiziert worden.
Informationen waren das von Reporterin Andrea Bonhagen. Was liegt im Frühling näher, als im Café in der Sonne zu sitzen oder einen Kaffee oder ein Glas Wein zu genießen? Zum Beispiel in der neuen Frankfurter Altstadt. Dort stehen auch schon Tische und Stühle auf dem Hühnermarkt bereit, aber genau darüber gibt es jetzt Ärger. Und zwar zwischen der Stadt und den Gastronomen. Hanna Immich berichtet.
Sonnenschein, blauer Himmel, ein Bummel durch die neue Frankfurter Altstadt. Katharina Grötz und ihr Vater machen gerade Pause auf dem Hühnermarkt bei einem Glas Wein und Frankfurter Würstchen.
Ja, Weinchen trinken, sich nett unterhalten und das Ambiente genießen.
Der Hühnermarkt mit dem Stolzebrunnen ist Kern und Zentrum der neuen Frankfurter Altstadt. Christian Ress, Geschäftsführer der Vinothek hier, hat nur ein Problem. Er hat noch keine offizielle Genehmigung für das Aufstellen seiner Tische, genau wie alle anderen Gastronomen hier.
Das heißt, noch niemand hat finale, formelle Bescheide.
Im Klartext heißt das, dass er und seine Gastronomiekollegen aktuell nach eigenem Wissen und Gewissen ihre Tische rausstellen. Gar nicht so einfach, denn in der neuen Frankfurter Altstadt gibt es zahlreiche Beschränkungen, angefangen von den strengen Auflagen des Brandschutzes. Aber das ist längst nicht alles.
Dass also dort der Behindertenbeauftragte der Stadt dafür gesorgt hat, dass also umfangreiche Blindenwege da sind. Man sieht aber auch natürlich, dass die Feuerwehr dort ihre Belange durchgesetzt hat. Aber am Ende, wenn jeder seine Belange berücksichtigt haben will, dann führt es dazu, dass auf dem Platz fast nichts mehr übrig bleibt, was von den Gastronomen genutzt werden kann.
Streit mit der Stadt habe man nicht, aber es werde durchaus diskutiert. Doch derzeit scheinen sich Stadt und Domrömer GmbH die Verantwortlichkeiten hin und her zu schieben. Die Domrömer GmbH, die die Altstadt geplant hat, betont, dass sie nicht mehr zuständig sei, sondern langfristig das Amt für Straßenbau und Erschließung, übergangsweise aber das städtische Amt für Bau und Immobilien. Das spielt auf Nachfrage des HR den Ball aber wieder zurück. Schriftlich heißt es:
Bis zu einer öffentlichen Widmung der Flächen stehen die Wegeflächen im Miteigentum aller Eigentümer des Domrömer-Areals. Verwalter für die Eigentümer ist die Domrömer GmbH, die nach unseren Informationen auch die derzeitigen Außenbestuhlungen über die Gastronomieverträge geregelt hat.
Ein Schildbürgerstreich, der bei den betroffenen Gastronomen zumindest für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Schließlich wisse man nicht erst seit gestern, dass der Frühling und die Outdoor-Saison kommen. Die Besucher der Altstadt merken von diesen Querelen im Hintergrund nichts. Sie genießen einfach nur die warme Frühlingssonne und sitzen dabei natürlich draußen.
Ich finde die Stimmung hier echt gut.
Ärger in der Frankfurter Altstadt wegen der Tische und Stühle der Gastronomen. Hanna Immich mit den Einzelheiten dazu. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Sendung finden Sie auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.